Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel. Und bei uns geht es heute um das womöglich nahe Ende einer jahrhundertealten Form der Kommunikation.
Ich bringe jetzt diese Briefe zum Briefkasten, zum letzten Mal. Eine 400 Jahre alte Geschichte geht hier zu Ende.
Ein Pfarrer in Dänemark, der zum allerletzten Mal die Weihnachtspost seiner Gemeinde zum Briefkasten bringt. Ab Januar stellt die dänische Post keine Briefe und Postkarten mehr zu. Dänemark ist das erste Land in Europa, das diesen Schritt geht. Aber auch hier in Deutschland schreiben die Menschen immer weniger Briefe. Was uns und der Literatur dadurch womöglich verloren geht, dazu gleich ein Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch. Zuerst aber hören wir heute, was die Filmbranche über die Arbeit von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer denkt. Der steht ja schon seit Wochen in der Kritik. Ihm wird vorgeworfen, eigene Geschäftsinteressen nicht klar genug von seinem politischen Amt getrennt zu haben. Zwar hat Weimer mittlerweile angekündigt, seine Anteile an der Weimar Media Group an einen Treuhänder zu übertragen. Heute aber berichtet die Süddeutsche Zeitung, dass nicht mal die Bundesregierung wisse, wer dieser Treuhänder eigentlich ist. Transparenz sehe anders aus, sagen Weimers Kritiker. Auch in der Filmszene ist der Ruf von Kulturstaatsminister Weimer nicht besonders gut, allerdings aus einem anderen Grund. Die von Weimer versprochene weitere Reform der Filmförderung komme nicht voran, sagen viele. Christian Berndt über die filmpolitische Bilanz des Kulturstaatsministers nach einem guten halben Jahr im Amt.
Die Kulturpolitik wird mit dieser Regierung und mit mir bestimmt nicht nach rechts gerückt. Sie wird aber auch nicht nach links gerückt. Die Kulturpolitik bleibt an der Seite der Kultur und ihrer Freiheit.
In seiner ersten Rede als Kulturstaatsminister versuchte Wolfram Weimer beim Deutschen Filmpreis, das Misstrauen aus der Filmszene ihm gegenüber zu entkräften. Vielen gilt er seit seiner Schrift, das konservative Manifest von 2018, als reaktionärer Kulturkämpfer. Aber Weimer ging in der folgenden Zeit auf die Branche zu und als er im Sommer erklärte, die von seiner Vorgängerin Claudia Roth geplanten Filmreformen zügig anzugehen, kam aus der Filmbranche viel Lob.
Wir planen, so sieht es der Koalitionsvertrag vor, in den beiden Feldern Steueranreiz und Investitionsverpflichtung nun voranzugehen.
Eine Investitionsverpflichtung für Streamer und TV-Sender sowie Steueranreize für Filmproduktionen hatte schon Claudia Roth geplant. Sie sollten zusammen mit dem 2025 in Kraft getretenen neuen Filmförderungsgesetz verwirklicht werden, aber dazu kam es nach dem Ende der Ampelregierung nicht mehr. Dieses Reformvorhaben ist seit Jahren das wichtigste filmpolitische Projekt und an ihm wird Weimar gemessen werden.
Da ist an der entscheidenden Stelle Enttäuschung da.
Dass Weimar im Sommer erst das Steueranreizmodell auf Eis legte, das schon Claudia Roth nicht rechtzeitig durchsetzen konnte, dafür hat die Geschäftsführerin der Deutschen Produktionsallianz Michelle Müntefering noch Verständnis.
Das Steueranreizmodell war deswegen so schwierig durchzusetzen in der letzten Legislaturperiode, weil dieses Gesetz auch durch den Bundesrat muss, weil es die Länder betrifft.
Auch dass stattdessen der Kulturstaatsminister den Filmförderfonds auf 250 Millionen mehr als verdoppelt hat, findet Müntefering als Übergangslösung richtig. Aber kein Verständnis hat sie dafür, dass Weimar keine gesetzliche Investitionsverpflichtung einführt, die wie das Steueranreizmodell im Koalitionsvertrag als Ziel festgelegt ist, sondern mit den Streamern nur eine freiwillige Abgabe verhandelt hat.
Das sind rund 1,8 Milliarden, die Netflix, Amazon und Co. hier investieren wollen über 5 Jahre. Und mit einem Gesetz wären bis zu 3,8 Milliarden bei 15% einer Investitionsverpflichtung möglich.
Investitionsbooster nennt Weimar das zugesagte Geld, aber in der Branche ist man sich einig, dass die finanziellen Zusagen der Streamer noch unter dem liegen, was sie angesichts ihres Wachstums eh investieren würden. Auch für den Vorstandsvorsitzenden des Verbandes unabhängiger Filmverleiher Björn Hoffmann ist Weimars Plan enttäuschend.
Was die Investitionsverpflichtung angeht, ist meiner Meinung nach leider nicht der politische Wille da, das umzusetzen. Weil das ist ja nun wirklich was relativ Einfaches, was man gesetzgeberisch sicherlich ohne große Widerstände auf den Weg bringen könnte. Da ist offensichtlich eine Lobbyarbeit gemacht worden, die das verhindert hat.
Aus dem Kulturstaatsministerium heißt es, mit der freiwilligen Selbstverpflichtung wolle man Strafmaßnahmen der Trump-Regierung verhindern. Allerdings passt das für viele nicht zu Weimars offensiver Kampfansage an die US-Tech-Konzerne, die er zu einer Digitalabgabe verpflichten will. Mehr erwartet vom Kulturstaatsminister hat auch der langjährige UFA-Geschäftsführer Nico Hofmann.
Ich habe das Gefühl, dass die wirkliche Durchsetzungskraft, der wirkliche politische Wille da nach wie vor nicht da ist. Das ist im Moment so ein etwas lauwarmes Programm mit teilweise schön gefärbten Zahlen. Also ich würde mal sagen, Wolfram Weimer steht garantiert im Moment unter Druck, wirklich jetzt beweisen zu müssen, dass er es ernst meint.
Gerade weil die deutsche Filmwirtschaft im Moment in einer der schlimmsten Krisen ihrer Geschichte steckt. Auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, ist ernüchtert.
Ich kann natürlich vor allen Dingen für die Kinos erstmal sprechen. Da sind wir sehr enttäuscht, weil im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, dass die Kinos eine Investitionsförderung bekommen, vor allen Dingen im ländlichen Raum, wo wir es wirklich dringend benötigen. Und bisher steht beim Zukunftsprogramm Kino, welches die Investitionsförderung der Kinos in den letzten Jahren war, eine Null. Deshalb unser Fazit, leider bis jetzt nicht eingelöst, was im Koalitionsvertrag drin steht.
Diesen Vorwurf hört man viel aus der Branche, denn Weimar muss nicht wie seine Vorgängerin innerhalb der Regierung um sein Vorhaben kämpfen. Fehlende politische Rückendeckung als Quereinsteiger aus der Medienbranche durfte deshalb eigentlich nicht der Grund für die mangelnde Umsetzung der Koalitionspläne sein. Vielmehr wachsen in der Branche inzwischen die Zweifel, dass der Kulturstaatsminister überhaupt filmpolitische Ziele hat.
Kritik aus der Filmbranche an Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Darüber berichtet hat Christian Berndt. Über Post von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, freuen wir uns immer hier im Deutschlandfunk. Aber auf welchem Weg uns Ihre Nachrichten erreichen, das hat sich in den letzten Jahren doch sehr verändert. Früher haben wir oft noch handgeschriebene Briefe bekommen, heute melden sich die meisten von Ihnen per Mail. Und so ist das auch insgesamt. Immer weniger Menschen schreiben Briefe und Postkarten. In Dänemark werden daher gerade die Briefkästen abgebaut. Das staatliche Unternehmen PostNord liefert ab Januar keine Briefe und Postkarten mehr aus und begründet das so.
Die Leute sagen, dass sie gerade einmal im Monat noch einen Brief bekommen. Das ist nicht viel. Aber die Dänen lieben Online-Shopping. Der Online-Handel wächst rasant und da wollen wir mitziehen. Es ist eine natürliche Entwicklung. Und in Dänemark haben wir sie vielleicht etwas früher als in anderen Ländern.
Das Ende des Briefzeitalters scheint also nahe. Was bedeutet das für unsere Kommunikation? Geht dadurch vielleicht auch was verloren, was digitale Nachrichten nicht ersetzen können? Die Frage ging an den Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch.
Es geht unglaublich viel verloren. Die ganze Mythologie und die Ästhetik und natürlich auch die Materialität der Kommunikation ändert sich absolut. Von Nietzsche gibt es das viel zitierte Wort, unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Es macht einen Unterschied, ob ich auf eine Tastatur einhaue oder ob ich ein Tintenfass aufmache und eine Feder reintauche und ein schönes Papier raussuche, vielleicht ein besonders teures. Und was für eine Materialität hat das? Ist das gefärbt? Ist das rosa? Ist das ganz weiß? Und dergleichen mehr. Dann haben wir Atmosphäre. Eine ganz andere Welt, als wenn ich eine WhatsApp raushaue.
Das stimmt. Was wir aber natürlich gewinnen durch digitale Kommunikation, ist Schnelligkeit. Und die ist ja in vielen Situationen auch sehr viel wert, oder?
Die ist sehr, sehr viel wert und wir müssen uns dieses ganz simple Datum immer wieder vor Augen stellen, dass ja über Jahrhunderte, Jahrtausende die Kommunikation genauso schnell gelaufen ist wie der Transport von Menschen. Also egal, ob sie mit dem Schiff oder zu Fuß über einen Läufer oder in der Postkutsche etwas transportieren, dann können in der Postkutsche Briefe und Menschen sitzen, die kommen von A nach B mit derselben Geschwindigkeit. Und die Entkoppelung der Geschwindigkeit des Menschen mit der Geschwindigkeit seiner Nachrichten, das ist irre. Übrigens zählt natürlich auch das Radio dazu, nicht auf einmal. Oder das Telefon. So schnell kann ich nicht von Berlin in New York sein, wie meine Stimme in New York ist, qua Telefon. Eine große Banalität, aber eine weitreichende Banalität. Und das Tolle am Brief ist ja, dass er mit den Menschen solidarisch ist. Er ist genauso langsam, er ist genauso anachronistisch wie Menschen. Und ich will das mal tiefsinnig sagen, in der Vorweihnachtszeit, der Mensch ist ein Anachronismus, ist eine Unzeitgemäßheit geworden. Es ist ja kein Zufall, dass die dänische Entscheidung in die Epoche fällt, in der wir von KI aufgeregt, angeregt und natürlich aber auch eingeschüchtert sind.
Wie meinen Sie das? Also vielleicht können Sie diesen Zusammenhang noch mal ein bisschen erklären?
Ja, dass wir eben einfach merken, wir sind nicht mehr alle Auteur als Menschen. Der Mensch ist sozusagen ein Auslaufmodell, wie der Brief. Und das meine ich mit der Solidarität zwischen dem Brief und den Menschen, die verstehen sich gewissermaßen, weil beide sagen, unsere beste Zeit ist vorüber.
Aber viele Menschen sagen ja, wir brauchen die Briefe gar nicht mehr. Also es hat ja auch einen Grund, dass dieses dänische Unternehmen jetzt die Briefzustellung einstellt, weil es einfach nicht mehr genutzt wird. Also der Bedarf scheint offenbar nicht mehr da.
Genau. Ja. Der Bedarf ist nicht mehr da, ist ja vollkommen klar. Was ich gerade gesagt habe, war romantisch, das war ein Altmännerdiskurs. Das macht einer, der in seinen jungen Jahren Liebesbriefe noch per Hand geschrieben hat. Übrigens, Liebesbriefe, ich glaube, es gibt wirklich nur zwei Genres, wo man zumindest in die Versuchung gerät, noch einen Brief zu schreiben, womöglich noch per Handschrift zu schreiben. Es ist eben in der Tat der Liebesbrief, also ich bin jetzt hier reden mit einem 74-Jährigen, will ja nicht mitreden, wie Jugendliche das heute machen, gibt es Studien zu. Wahrscheinlich ist auch die erotische Kommunikation heute, das hängt dann ja auch mit Fotos und mit Videos, die sehr heikel sein können, die man dann übermittelt zusammen. Aber wenn überhaupt noch ein Brief geschrieben wird, dann glaube ich in dem, was man Extremsituationen mit Jaspers Grenzsituationen nennen kann, wenn es um Liebe oder um Tod geht. Also ich zögere bis heute, ein Kondolenzschreiben per E-Mail zu machen. Da greife ich noch zur Feder. Ob ich jetzt repräsentativ bin, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, auch da ist ein Umschwung vorhanden. Ich glaube, dass man heute Beziehungen sehr schnell per SMS außer Kraft setzen kann. Und wahrscheinlich kann man auch, ohne damit einen Fehltritt zu machen, zu einem Todesfall kondolieren mit elektronischer Kommunikation.
Aber Sie haben natürlich recht, es bekommt etwas sehr Exklusives. Wenn man heute doch noch mal einen Brief schreibt, dann hat das schon etwas sehr Besonderes. Ich habe dieses Jahr an Weihnachten noch genau einen Brief geschrieben an meine 94-jährige Oma und habe das aber mit wirklich sehr viel Sorgfalt getan und auch mit sehr viel Liebe. Und das ist doch vielleicht dann schon auch ein ganz schöner Nebeneffekt, dass Briefe heute etwas sehr Besonderes sind. Man schreibt sie nicht mehr zu jedem Anlass.
Das Signal ist ihm einfach, wenn Sie an Ihre Oma denken, dass die Oma, das können Sie einfach voraussetzen, ihrerseits denkt, so viel Zeit hat mir meine geliebte Enkelin geschenkt, so viel Aufwand hat sie betrieben. Denn natürlich ist es ein immenser Aufwand. Übrigens spielt auch eine Magie eben mit eine Rolle, wenn Ihre Großmutter ihren Brief zu Weihnachten in den Händen hält, dann hält sie was in den Händen. Anders als bei einer elektronischen Kommunikation. Sie haben dieses Papier, diesen Briefumschlag berührt, Sie haben eine Briefmarke draufgeklebt und so weiter. Und wenn Ihre Großmutter das dann in die Hand nimmt, aufmacht und dergleichen, gibt es so etwas wie eine taktile, wie eine fast schon intime Form des Zusammenseins. Und die fällt natürlich bei der elektronischen Kommunikation vollkommen flach. Nicht umsonst haben wir ja Jane Austen, was weiß ich nicht was, eine Konjunktur sozusagen von Intimitätskommunikation, die uns heute wieder berührt. Warum? Weil sie aus der Mode gekommen ist.
Sie haben jetzt gerade diese haptische Ebene von Briefen angesprochen. Also man kann sie anfassen, kann man digitale Nachrichten nicht. Hat das denn auch irgendwelche Auswirkungen darauf, wie man eine Nachricht wahrnimmt, wie sie auch bei einem ankommt?
Nun ja, das Taktile, das haptische Moment fällt eben vollkommen weg. Das ist ja ein Punkt, der heute zu Recht auch kulturkritisch immer wieder erwähnt wird. Also wie wenig haptische Erfahrungen etwa noch kleine Kinder machen. Der Sandkasten ist nicht mehr so wichtig wie früher oder der Malstift und dergleichen. Die luschen dann eben auch mit dem Daumen über ein Display. Da haben wir auch noch eine bestimmte Form von Haptik, aber die ist viel gespenstischer, die ist viel zu perfekt, um richtig gut zu funktionieren. Es gibt die Widerständigkeit nicht mehr. Natürlich ist auch unglaublich spannend zu sehen, wenn auf dem Brief auf einmal ein Tintenfleck ist. Oder möglicherweise, entschuldigen Sie meine Neigung jetzt zu romantischen Fantasien, wenn eine Träne auf das Briefpapier gefallen ist und dergleichen mehr, dann sind das ja Signalwert, die können Sie elektronisch nicht abbilden.
Traurig. Naja, mit Emojis, ne? Also heute würde man dann ein Smiley mit einer Träne.
Ja, dann würde ich ein Emoji, ein Tränen-Emoji da rein tun und was weiß ich nicht, was das geht. Aber es ist dann halt ein Emoji. Das andere ist meine Träne, mit meinen heißen Tränen, Winterreise, Schubert nicht, die Post hat keinen Brief für mich, was schlägst du denn so wunderlich, mein Herz. Also ich empfehle unseren Hörerinnen und Hörern, hört Schubert Winterreise, dann wisst ihr noch, was wirklicher Briefverkehr ist.
Sie sind Literaturwissenschaftler, Herr Hörisch, und in der Literaturgeschichte spielen Briefe ja auch eine ganz wichtige Rolle. Also es gibt zum Beispiel das Genre des Briefromans und auch in den Nachlässen von Schriftstellern finden sich ganz oft Briefe, die uns heute eben sehr viel verraten können über diese Autoren. Was verliert die Literatur, wenn das Briefeschreiben womöglich bald ganz Geschichte ist?
Man kann eben jeden zweiten Roman eigentlich aus dem Regal werfen. Also denken Sie einfach an Werther, um den vielleicht berühmtesten Roman, der da einschlägig ist, zu nennen. Oder eben Edgar Allan Poe, der entwendete Brief, Goethes Wahlverwandtschaften, Effi Briest, nicht die Briefe ihres Liebhabers Crampas, die dann von ihrem Ehemann entdeckt werden und dergleichen mehr. Also so ein Genre ist gar nicht mehr vorstellbar, aber ich will nicht übertreiben.
Aber natürlich dafür, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, dafür können sich im digitalen Zeitalter dann ja neue literarische Formen entwickeln. Oder?
Also so
ich habe
vor kurzem
eine tolle Kurzgeschichte gelesen, da haben zwei Autorinnen ihren WhatsApp-Chat zur Literatur verarbeitet. Das muss ja nicht unbedingt schlechter sein als ein Briefroman von Goethe.
Ja, nein, wir wollen unsere These nicht überstrapazieren. Also wenn der Mann misstrauisch guckt, was hat meine liebe Frau da gerade als E-Mail empfangen oder geschrieben und klaut ihr das E-Mail und macht das mal und sagt, aha, die hat einen Lover, dann haben wir die Grundstruktur eigentlich immer noch vorhanden. Ein Brief kann in die falsche Hände geraten, ein iPhone mit Mailverkehr natürlich auch. Also die Grundstruktur, die bleibt schon gleich. Die Formen der Emotionalität und der Materialität und des Atmosphärischen darum, die ändern sich eben ganz, ganz radikal. Ich kenne, um auf Ihre Frage zu kommen, also was ändert sich in der Literatur, eben doch noch ein paar Schriftsteller, die legen Wert darauf, ihre Korrespondenz noch in der ganz klassischen Form zu haben. Warum? Weil die irgendwann mal im Archiv landen wollen, in Marbach, Schiller-Archiv, Deutsches Literaturarchiv. Da kann man natürlich den Computer hinstellen und kann sagen, jetzt rufen alle E-Mails ab, die der uns hinterlassen hat. Aber natürlich ist viel spannender, wenn man in der Vitrine dann eben noch einen handgeschriebenen oder von mir aus auch einen maschinengeschriebenen Brief hat. Dass das was anderes ist, erschließt sich, glaube ich, jedem. Da muss man kein Literaturwissenschaftler und kein Medienwissenschaftler sein. Also die Art und Weise, Aura hätte das Benjamin genannt, die Aura des Briefes und des handschriftlichen Manuskripts ist eben doch eine ganz, ganz andere als die eines E-Mail-Ordners.
Das sagt der Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch über das womöglich nahe Ende des Briefzeitalters. In Dänemark stellt die Post schon ab Januar keine Briefe mehr zu. Und wo Jochen Hörisch gerade so schön einige Klassiker der Literaturgeschichte zitiert hat, machen wir doch direkt weiter mit dem nächsten. Berlin-Alexanderplatz, der Roman von Alfred Döblin. Fast 100 Jahre ist er alt, beschreibt aber so eindrücklich das Gefühl von Hektik und Überforderung in der Großstadt, dass er auch heute noch aktuell wirkt. Und das erklärt vermutlich auch, warum die brutale Geschichte des Mörders Franz Bieberkopf weiterhin auch auf vielen Theaterbühnen gespielt wird. So wie jetzt am Schauspiel Köln. Das Bild, mit dem das Theater auf seiner Website für dieses Stück wirbt, verrät, worum es in der Neuinszenierung gehen soll. Zu sehen ist eine Collage aus unzähligen Social-Media-Fotos und Videos. Überforderung im Internetzeitalter. Darum also geht's auf der Kölner Bühne. Aber was genau hat die jetzt mit Alfred Döblins Hauptfigur Franz Bieberkopf zu tun? Dorothea Markus hat versucht zu folgen.
Am Anfang steht ein Femizid. Auf einer spiegelglatten Bühne mit neongelber Einfassung erzählt die Schauspielerin Luisa Beck in allen drastischen Details, wie Franz Bieberkopf seine Verlobte Ida zugerichtet hat. Es bleibt nicht der einzige Frauenmord an diesem Abend und alle werden in einer Weise erzählt, dass einem die Luft wegbleibt. Organe werden gequetscht, Augen blau gehauen, Brustkörbe zertrümmert. Dazu winden sich Frauen auf dem Boden, um in der Szene darauf wieder aufzustehen und wie Models mit knappen Lederkleidern und Plateauschuhen über die Bühne zu stöckeln. Und obwohl im Programmheft redlich versucht wird, Gewalt gegen Frauen anzuklagen, hat den Regisseur offenbar niemand auf seinen eigenen misogynen Macho-Blick aufmerksam gemacht.
Denn der Mann, von dem wir berichten, ist zwar kein gewöhnlicher Mann, aber doch insofern ein gewöhnlicher Mann, als wir ihn verstehen und sagen, wir könnten dasselbe Schritt für Schritt getan haben, oder?
Heißt es im Schauspieler-O-Ton, den das Schauspiel Köln der Presse zur Verfügung gestellt hat. Auf der Bühne selbst ist das Zitat eher unverständlich. Nicht nur akustisch, sondern auch sonst irritiert es. Denn ist es wirklich so? Toxische Männlichkeit, die als normal dargestellt wird. Davon ist schon Alfred Döblins Jahrhundertroman geprägt. Der Frauenmörder Franz Bieberkopf taumelt durch die Welt, schlägt Frauen, angestiftet durch eine Clique, bestehend aus Ganoven. Am Ende scheitert er auf ganzer Linie und wird im Schauspiel Köln durch groteske, clownsartige Todesengel bestraft. Genüsslich drehen sie eine rosa Fleischwurst durch eine Schneidemaschine. Aufgeteilt ist der Abend in 5 Akte. In jedem wird Franz Bieberkopf von einem anderen Schauspieler gespielt. Einmal auch von der Schauspielerin Franziska Anne-Konstanz Winkler. Immer zu erkennen ist er an Basecap und Bomberjacke, an brutaler Verwirrtheit und plumper Sprache. Doch das erste Problem des Abends ist, dass die Gewalt, die hier eigentlich kritisiert wird, zugleich abgebildet, repräsentiert, dargestellt und aggressiv reproduziert wird. Bebrüllt mit Textfetzen, beschossen mit Bildschirmgewittern, bedröhnt mit hektischen Dauerbeats werden die Zuschauer 2 Stunden lang. Oh, den Schock der Moderne, den Alfred Döblin erstmals in eine ganz neuartige, abgehackte, expressionistische Montagetechnik fasste, bezieht Regisseur Hermann Schmidt-Rahmer auf heutige Social-Media-Streams. Und das ist das zweite Problem. Die Reizüberflutung der Moderne wird durch Reizüberflutung der Moderne dargestellt. Und das macht diesen Abend zu einem einzigen redundanten Übergriff. Beballert werden wir mit hunderten Splitscreens, Live-Videos, TikTok-Kacheln, Lichtblitzen, während der Text eine krude Mischung aus Romanauszügen, Jugendsprech, Werbeslogans und Influencer-Fragmenten ist. Ein nerviges Textlabyrinth ohne Sinn und Narration.
Verteidigungskrieg gegen die bürgerliche Gesellschaft. Leute, jammern hilft nicht. Jeder ist für sich verantwortlich, ist so. Und ich sage euch, mit der Politik verdient ihr keinen Sechser. Und wir wollen verdienen. Arm, reich, hat's immer gegeben. Ah, und Herbert, du bist mein Lieblingswaschlappen. Das lasse ich mir nicht nehmen.
Und zugleich wird hier das ganze absurd bombastische Bühnenhandwerk deutscher Stadttheater ausgestellt. Eine endlose Folge aus immer neuen glitzernden Kostümen und Szenenbildern, die im krassen Gegensatz zum Verlust einer eigentlichen Erzählung stehen. Die Digitalisierung, so die Grundthese des Medientheoretikers Douglas Rushkoff im Programmheft, hat den Gegenwartsschock der Moderne auf die Spitze getrieben. Im Zeitalter der Ablenkung passiert alles gleichzeitig. Geschichten können nicht mehr erzählt noch erfasst werden. Und genau da setzen eben die rechtsextremen und autoritären Narrative der Gegenwart ein. Soweit so schlüssig. Leider endet der Versuch, dies auf einer Bühne zu erzählen, im Schauspiel Köln im Desaster. Schlimm ist es, wie männlich-toxischen Gewaltexzessen hier ein Forum geboten wird und traurig, wie das Publikum allein und orientierungslos zurückgelassen wird. Dieser Theaterabend ist zum Abgewöhnen,
meint Dorothea Markus über Berlin-Alexanderplatz am Schauspiel Köln. Unser Nachbarland Frankreich ist hochverschuldet und muss sparen. Darunter leidet unter anderem auch die Kultur. Aber es gibt auch gute Nachrichten, in diesem Fall aus der Pariser Banlieue. Im Pariser Vorort Nanterre wurde gerade mit viel Geld und viel Aufwand ein Theater saniert. Vom weltberühmten norwegischen Architekturbüro Snøhetta. Und dass in Nanterre in die Kultur investiert wird, das ist wohl umso wichtiger, da der Vorort zuletzt vor allem wegen Protesten und Unruhen in den Medien war, nachdem dort vorletztes Jahr ein Polizist einen Jugendlichen erschossen hatte. Mit ein paar Wochen Verspätung hat das Théâtre des Amandiers in Nanterre jetzt also wieder eröffnet mit einem neuen Stück des französischen Dramatikers Joël Pommerat. Eberhard Spreng war bei der Premiere.
Ein riesiger dunkler Tunnel ist das erste Bild auf der Bühne des Théâtre des Amandiers. Am Ende dieses Tunnels werden zwei winzige Gestalten erkennbar. Sie wirken wie gerade angekommen aus einer anderen Welt oder einer anderen Zeit. Und tatsächlich kündigt der Epilog in Joël Pommerats neuem Stück eine Geschichte jenseits unseres Raum-Zeit-Kontinuums an.
Dans d'autres dimensions du vide.
In anderen Dimensionen der Leere könnte es dermaßen andere Welten geben, dass sie der Beschreibung trotzen würden. Dort hat das, was wir Zeit, Distanz, Gewicht, Licht, Schatten oder Stille nennen, keine Bedeutung. Die beiden Gestalten vom Anfang sind zwei Schülerinnen an einem Collège in der französischen Provinz. Jade wohlbehütet und aufwachsend in wohlhabender Umgebung und Marjorie, eine renitente Außenseiterin mit jungenhafter Allüre. Marjorie habe Jade belästigt, heißt es zu Beginn des Stücks, und sei daher der Schule verwiesen worden. Das hindert die beiden nicht, auf einer Wahrnehmungsebene jenseits unserer Welt eine quasi übersinnliche Freundschaft zu entwickeln. Die Begegnung der beiden in Jades Zimmer sind deren Eltern ein Dorn im Auge, ihre ermahnenden Stimmen sind dumpf zu hören. Das Publikum erfährt die äußere Welt der Erwachsenen, der Eltern und eines Lehrers nur im Ton und als eine fortwährende Störung der jugendlichen Emotionalität. Für Momente dürften sich auch die Erwachsenen im Théâtre des Amandiers an ihre Jugend erinnert fühlen, wenn nichts mehr nervt als die eigenen Eltern. Jade und Marjorie jedenfalls weichen dem aus, indem sie neue Welten erfinden.
Dans ton rêve, t'as dit que toi.
In deinem Traum war es so, als wärst du zugleich auch ich, sagt da Marjorie. In einer zauberhaft inszenierten kleinen Szene spielt Marie Malakia im Wechsel sich selbst und ihre Freundin. Und Coraline Kerleau steht daneben und schaut wie von außen auf das Verhältnis der beiden. Die andere ist Spiegelbild des eigenen Jugendlichen selbst. Das Märchen ist Behältnis für die Gefühlswelt. Die Phantasmagorie ist Metapher für die eigenen Dämonen. Eine bedrückende Albtraumszene erzählt von einer Strafe, die zwei Liebende in einer Welt erleiden, in der die Liebe das Schlimmste aller Vergehen ist. Die eine ist auf immer in ewiger Jugend in einem Blechkasten gefangen, während der andere immer älter und gebrechlicher wird und dem Tode entgegendämmert. Schnell wechseln die Bilder in Auf- und Abblenden, vom Traum zu Jades Zimmer, von der Realitätsebene ins Imaginäre hin und her. Träume entstehen in Träumen. Das Spiel der beiden ist Experimentierfeld für Wünsche und Varianten der eigenen Persönlichkeit. Ein Coming of Age als Märchensammlung. Die Bühnenbilder sind die kunstvolle Fusion von Videoprojektionen und Bühnenobjekten. Was Gegenstand ist und was nur Projektion, verwischt die Bildregie meisterhaft. Ein über Lautsprecher im ganzen Saal verteilter Soundtrack schafft eine immersive Atmosphäre. Das verstärkt den Eindruck, hier wolle das Theater eine vierte Dimension erobern. Das Geschehen auf der Bühne soll mit der Imagination in den Gehirn des Publikums verschmelzen. Technisch ist das meisterhaft und ausgeklügelt. Vor 5 Jahren hatte Joël Pommerat in seinem Stück Conte et Légende die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen studiert und dabei KI und Roboter als Spielpartner eingesetzt. Das gelang phänomenal, war eine einmalige Studie der jugendlichen Sprach- und Gefühlswelten. Nun aber ist es eine pure Märchenwelt, die der Erkundung von Geschlechtsidentität und emotionaler Emanzipation dient. In den Traum findet die Aufführung schnell hinein, vertieft sich immer mehr darin, verliert sich dann aber schließlich und findet am Ende nicht mehr zurück ins reale Leben.
Das sagt unser Kritiker Eberhard Spreng über das neue Stück von Joël Pommerat. Les Petites Filles Modernes, so heißt das Stück, zu sehen im frisch umgebauten Théâtre des Amandiers in Nanterre bei Paris. Am Kennedy Center in Washington steht jetzt gut sichtbar auch der Name von Donald Trump. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
Nur einen Tag nach der umstrittenen Entscheidung, das Kennedy Center umzubenennen, hat US-Präsident Donald Trump bereits Fakten geschaffen. Schon gestern Abend hängten Arbeiter die Buchstaben für den neuen Namen auf. The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts ist nun auf dem Gebäude zu lesen. Dabei ist noch gar nicht klar, ob die Umbenennung gerechtmäßig ist. Demokraten, Historiker und andere Kritiker erklärten, dass nur der Kongress den Namen des Zentrums ändern könne. Wir haben gestern berichtet. Donald Trump haben die Einwände nicht davon abgehalten, den neuen Schriftzug mit seinem Namen anzubringen. Ästhetisch fällt er allerdings dabei aus dem Trump-typischen Rahmen. Auf den ersten Blick ist nicht ganz eindeutig, ob die Schrift goldfarben oder einfach hell ist. Sie ist in jedem Fall klar, serifenlos und damit fast dezent. Gangster-Oma oder Kicker im Kleid sind zwei Titel des britischen Kinderbuchautors David Walliams, die auch in Deutschland bekannt sind. Nun hat sein britischer Verlag HarperCollins die Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller beendet. Hintergrund sind laut britischen Medien unangemessenes Verhalten des 54-Jährigen gegenüber jungen Mitarbeiterinnen im Verlag. Der Verlag hat dies so nicht bestätigt, sich dennoch von Walliams getrennt, der die Vorwürfe zurückweist. Der Autor ist auch als Komiker bekannt und war lange im britischen Fernsehen als Juror einer Musiksendung zu sehen. Auch in dem Zusammenhang wurden schon Vorwürfe laut. Damals hieß es, Walliams habe sexistische Bemerkungen über Teilnehmerinnen der Sendung gemacht. Mick Jagger, Woody Allen, Michael Jackson, aber auch Diana Ross und Heidi Klum. Diese Prominenten aus dem Bereich der Film-, Fernseh- und Unterhaltungsindustrie sind auf den jetzt veröffentlichten Fotos aus den sogenannten Epstein-Files zu sehen. Lange wurden die Akten unter Verschluss gehalten. Nun wurden zahlreiche Bilder veröffentlicht, die den verurteilten und bereits verstorbenen Sexualstraftäter Epstein an der Seite Kulturschaffender zeigen. Aber auch mit Microsoft-Gründer Bill Gates und Ex-US-Präsident Bill Clinton. Clinton hat bereits auf die Bilder reagiert und ein Sprecher hat gesagt, dass der ehemalige US-Präsident zum Zeitpunkt der Aufnahmen nichts von Epsteins Machenschaften wusste. Die Akten sind also geöffnet. Doch viele Fragen bleiben dennoch offen.
Die Kulturnachrichten mit Susanne Lurweg. Vielen Dank. Magdeburg gedenkt der Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt vor einem Jahr. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend ab 10 nach 6. Ich bin Enne Seidel, sag danke für Ihr Interesse an Kultur heute. Einen schönen Abend.